Alles klar. So, erstmal vielen lieben Dank, dass ihr alle gekommen seid. In meinem Vortrag geht es heute um Refactoring in Rust, radikales Refactoring in Rust. Und da wollte ich euch ein bisschen mitnehmen, wie ich als Softwareentwickler bei OpenTalk radikal ein bisschen refactored hatte in den letzten Jahren. Erstmals über mich als Person. Ich bin der Daniel Kerkmann, bin 29 Jahre alt, Softwareingenieur bei OpenTalk seit über einem Jahr im Bereich Media. Mediabereich werde ich später noch mal ein bisschen dazu kommen, was das genau bedeutet bei OpenTalk und was genau OpenTalk eigentlich ist. Hab zwei Katzen, einen Hund und seit 8 Monaten ein niedliches Baby. Lieber Anime Rust. Jo. Zum Baby, das ist sie. Links kann man sie sehen im schönen Cosplay und rechts, wie sie schläft. Natürlich nicht, wie sie in einem Bett schlafen sollte, aber es ist, wie es ist. Ne? Es ist wie bei Katzen. Der Karton ist immer cooler als das Spielzeug selbst. Und Babys sind da kaum anders. Erstmal zum Thema, was ist OpenTalk? Ich würde euch gerne erstmal kurz mitnehmen und erklären, was OpenTalk überhaupt ist. OpenTalk selbst ist eine Videokonferenzplattform, auf der man seinen eigenen Videofeed übertragen kann und damit anderen sich verbinden kann, um dann dementsprechend in einer Konferenz zusammenzuarbeiten. Ja, zum Thema OpenTalk selbst. Ich würde einmal ganz kurz, ganz grob anschneiden, wie OpenTalk funktioniert. Und zwar, ich habe jetzt unten links das OpenTalk Frontend von uns mal dargestellt. Und unser Frontend kommuniziert mit einem Backend, mit einem Controller über einen WebSocket-API. Und über diese WebSocket-API findet das Signaling statt. Unter Signaling versteht man die Übertragung von Kommunikation wie, hey, ein Speaker hat angefangen zu sprechen. Hey, eine Person hat ihren Videofeed angemacht oder eine Chat-Nachricht in den Chat geschrieben. Das sind alles Kommunikationen, die laufen über einen WebSocket, weil man möchte, dass sie relativ schnell und relativ kurzfristig an den Server übertragen werden. Und in OpenTalk ist es so, OpenTalk benutzt einen Media-Server, einen Janus-Media-Server. Und wenn man eine Videokamera aktiviert bei einer Videokonferenzplattform, so. Hallo. So, wenn man eine Videokamera aktiviert, dann wird jeglicher Traffic von der Videokamera an den Media-Server gesendet. Und jetzt ist es natürlich so, jetzt möchte man nicht nur seine eigene Videokamera oder seinen eigenen Ton natürlich an den Server senden, sondern es ist natürlich auch so, dass alle anderen Teilnehmer, die eine Person sehen, von genau diesem Media-Server diese Daten herunterladen. Das hat den Punkt, dass man halt wirklich auf Datenschutz Acht gibt, dass keine Nutzerdaten untereinander geteilt werden, sondern es immer einen Server dafür gibt. Und das ist in ganz groben die Architektur, wie so aktuell OpenTalk funktioniert. Sprich das Signaling von dem Controller selbst und der Media-Server, wo eigentlich wirklich nur die Video- und Audiodaten hin und her übertragen werden über WebRTC. Erst einmal direkt vorweg, was verstehe ich unter einfachen und radikalen Refactoren? Ich habe ja extra geschrieben gehabt, radikal Refactoren in Rust, und das habe ich auch bewusst geschrieben, weil unter radikalen Refactoren, finde ich persönlich, sind grundlegende Veränderungen oder größere Veränderungen. So ein einfaches Refactoring verstehe ich persönlich als etwas wie, ich habe einen Funktionsnamen umbenannt oder sowas, aber das sind recht triviale Dinge, die möchte ich recht wenig ansprechen in dem Talk, sondern wirklich große Änderungen, wo man wirklich viele tausend Zeilen of Code ändert. Und das ist das, wo ich euch gerne irgendwie mitnehmen wollen würde. Generell direkt vorweg, wenn Fragen sind oder sowas, gerne ruhig immer zwischendurch fragen. Gründe, warum man generell refactor möchte. Und eines der Gründe will ich euch mal kurz ein bisschen mitnehmen. Das sind so Sachen wie, es gibt neue Libraries oder Technologien. Wir haben beispielsweise bei OpenTalk in Rust eine Bibliothek verwendet, die heißt ThisError. ThisError ist ein bisschen für das Error-Handling in Rust zuständig, wo man relativ einfach einen Fehler komplett hochbabbeln kann. Also das bedeutet im Endeffekt, dass man, wenn man einen Fehler hat, einfach sagt, okay, ich habe jetzt einen Funktionsaufruf, es ist ein Fehler aufgetreten, stopp, ich möchte hier abbrechen, ne, wirft den Fehler eins weiter nach oben. Das ist eigentlich das, wofür ThisError oder wofür wir das verwendet hatten. Und in einem Knowledge Share hatten wir gesehen gehabt, hey, das gibt auch eine Bibliothek, die heißt Snafu. Die ist auch relativ nützlich für das Error-Handling. Wollen wir die mal einsetzen? So, der Grund, warum wir SNAFU einsetzen wollten als Error-Bibliothek, war eigentlich, weil wir ein besseres Error-Handling wollten. Wir wollten in den Logs ganz klarer sehen, hey, was ist eigentlich alles schiefgelaufen? So ein typisches Beispiel bei so einer Datenbank-Applikation ist eigentlich, was war eigentlich der Grund, warum ich keinen Zugriff auf die Datenbank hatte? Einen simplen Error hochzuwerfen wie Datenbank-Error hilft einem relativ wenig weiter in den Logs. Und das war so der Grund, warum wir gesagt haben, hey, lass uns doch mal SNAFU ausprobieren. Wir würden ganz gerne auch mehr Kontext haben. Wir würden gerne wissen, was ist schiefgelaufen, welche Credentials sind schiefgelaufen, welcher Server überhaupt, mit denen er sich verbinden wollte. Das waren die Intentionen, warum wir gesagt haben, wir würden gerne von this Error, wo wir das nur hochgebabbelt haben, zu SNAFU ändern. Die Idee hinter SNAFU, für die SNAFU nicht kennen, das gibt so einen Enum-Variant, wie man das klassischerweise kennt, wie so einen API-Error. Und da gibt es jetzt zum Beispiel zwei Fälle. Es gibt zum Beispiel einen Fall von so einer Applikation, wo man sagt, man möchte eine Config-Datei auslesen. Und dann gibt es den jeweiligen Source-Eintrag. Und dieser Source-Eintrag ist dieser ursprüngliche Fehler, von dem ich eben gesprochen hatte mit dem Hochbabbeln. Der ursprüngliche Fehler, was genau schiefgelaufen ist. Und dann ist es natürlich auch sinnvoll, wenn man zum Beispiel so einen Config auslesen möchte und es gibt einen Fehler, dann ist es sinnvoll, dass man Kontext hinzufügt, wo man sagt, hey, welcher Pfad zu welcher Config-Datei ist überhaupt beim Auslesen fehlerhaft gewesen. Weil es gibt nichts Schöneres, als wenn man eine Applikation startet, in der Applikation steht drin, hey, find not found, und dann steht direkt daneben, ja, okay, die und die und die Datei, Config-Datei, konnte nicht gefunden werden. Weil da diese Kontextinformationen sind eigentlich diese Informationen, die einem wirklich weiterhelfen können. Weil wenn die Applikation nur ein Hoch wirft, find not found, dann steht man als Endnutzer da und fragt sich nur, okay, welche Datei wurde nicht gefunden? Warum wurde die nicht gefunden? Und das ist eigentlich die Idee hinter SNAFU. Und in SNAFU ist es so, man kann, auch wenn es der gleiche Fehler ist, wie man das zum Beispiel bei Write-Log-Error sieht, ob es jetzt ein I/O-Error ist, kann man trotzdem verschiedene Fallunterscheidungen haben und kann auch optional noch Kontext hinzufügen. Das ist die grundlegende Idee hinter SNAFU. Die Realität der Umsetzung war im Endeffekt, es gab einen I/O-Error ohne Kontext, ohne Pfad, und er wurde nur nach oben gebabbelt. Im Endeffekt wurde nichts daraus gewonnen, weil alles, was wir gemacht haben, ist, wir haben von this Error auf SNAFU umgestellt und haben gesagt, hey, es ist cool, wenn es einen I/O-Error gibt, dann ist es ein I/O-Error. Und welcher Kontext, also welcher Pfad dazu geführt hat, ist komplett untergegangen. Und das sind tatsächlich Dinge, die sind leider, die können passieren, aber die lösen dann Verwunderung aus, wenn man sich den Merge-Request anschaut. Weil Grund dahinter ist halt, der komplette Merge-Request, das umzuändern von SNAFU auf this Error, war der Intention geschuldet, dass man gesagt hat, man möchte ein besseres Error-Handling haben. Aber alles, was wir gemacht hatten in diesem Merge-Request, war, wir haben Bibliothek A durch Bibliothek B ausgesetzt, ohne dass wir Mehrwert davon hatten. Was wir hätten stattdessen tun sollen, wäre, wir hätten ruhig bei this Error bleiben können. Bei Rust ist es so, es gibt einen Fragezeichen-Operator. Ich kann mal mit der Maus ein bisschen hinspringen. Es gibt einen Fragezeichenoperator, und der Fragezeichenoperator sorgt dafür, dass man versucht, ein Result möglichst human auszupacken. Sprich, wenn es einen Error gibt, dann wirft er den Fehler eins weiter nach oben. Und das ist eigentlich genauso dieses Problem, was wir hier in unserem alten Code gesehen hatten. Also der obere Pfad ist der alte Code. Wir haben zum Beispiel einen File, was wir auslesen wollen. Und sobald es einen Fehler gibt, wird lediglich nach oben gebabbelt, hey, es gab einen I/O-Error, find not found. Und was wir hätten stattdessen tun können, wäre, dass wir bei this Error geblieben wären und wir dem einfach mehr Kontext hinzugefügt hätten. Dass wir gesagt haben, with Context, und dem einfach das Kontext hinzuzufügen, hey, es gab einen Fehler beim Config-Datei auslesen bei der und dem Pfad. Weil dann hat man nämlich wirklich in den Logs einen ganz normalen Trace, wo man wirklich sehen kann, okay, die und die Datei ist fehlgeschlagen beim Auslesen, und das hilft einem als Anwender sehr. Genau. Was wir hätten vielleicht auch machen sollen, und das ist auch etwas, das hat tatsächlich zu so einem radikalen Refactoring geführt, weil ursprünglich war halt wirklich nur die Idee, unser Hauptproblem ist es, unsere Error-Logs sind recht bescheiden oder recht spartanisch, es fehlt Kontext. Und wir haben die komplette Codebase, ich glaube 20.000 Zeilen of Code insgesamt waren, haben wir sofort radikal auf SNAFU umgestellt, haben wirklich nur Context Falls eingesetzt. Im Endeffekt haben wir nur die Bibliothek ausgesetzt, ohne wirklich mehr Kontext zu haben. Und das, was wir hätten eventuell mehr tun sollten bei diesem radikalen Refactoring von This Error zu Snafu, wäre, das an kleinen Ecken erstmal anzupassen und zu evaluieren. Erstmal irgendwie ein Unterprojekt zu nehmen und zu sagen, okay, wir versuchen jetzt erst einmal ein kleines Projekt davon abzuändern und dann auch im Team zu besprechen, ist es den Weg, den wir gehen wollen? Haben wir unser Ziel grundlegend erreicht, dass wir jetzt mehr Kontext in unseren Errorfällen haben, in unseren Logs? Und dementsprechend kann ich da lediglich nur als Tipp mitgeben, evaluieren, evaluieren, evaluieren. Das ist definitiv sehr hilfreich. Und gerade wenn man grundlegende Dinge ändert, so erstmal kleine Dinge anzupassen, bevor man auf das große Ganze geht. Kommen wir zu den Gründen, warum man Dinge refactoren sollte. Gründe, warum man Dinge refactoren sollte, wäre im besten Fall, wenn man ein konkretes Problem hat. Das ursprüngliche Problem war eigentlich eben ja auch mit dem Logging, dass wir nicht genug Kontext haben. Das war eigentlich unser ursprüngliches Problem und das hätten wir beim Refactoring lösen sollen. Und das hat leider nicht so geklappt, aber daraus kann man ja lernen. Ich habe euch jetzt noch ein anderes Beispiel mitgebracht für ein konkretes Problem, jetzt bei uns spezifisch OpenTalk, und zwar das Thema Raumserver. Ich habe ja eben erklärt gehabt, dass wir, unser Frontend, wenn wir eine Videokonferenz aufbauen, dann verbinden wir uns grundsätzlich mit einem Backend. Und mit diesem Backend verbinden wir uns mit einer WebSocket-Verbindung, die dauerhaft besteht. Und über diese WebSocket-Verbindung haben wir immer das, dass wir das Signaling übertragen, wie ein Teilnehmer ist hinzugekommen, ne? Ein Teilnehmer hat eine Videokamera aktiviert. Und nun ist es halt so, dass wenn wir zum Beispiel in einem Raum betrachtet, mehrere Teilnehmer haben, dass wenn eine neue Person dazukommt, dass die neue Person natürlich auch sieht, hey, was für Teilnehmer sind aktuell in diesem Raum? Und das ist im Endeffekt nichts anderes als wie eine Art State Machine, wo man sagen muss, wir haben einen Redis hinten dran und der Redis beinhaltet die Informationen wie, welcher Teilnehmer ist in dem Raum, welcher Teilnehmer hat sich gerade entmutet. Weil damit wir eben, dass wenn ein neuer Teilnehmer in den Raum zukommt, dass er diese Informationen bekommt. Und diese Architektur hat auch relativ lang und relativ gut funktioniert bei OpenTalk, hat aber dazu geführt, dass irgendwann unser Bottleneck Redis wurde. Also wir haben so viele Daten übertragen über so viele Räume, dass das Redis irgendwann wirklich in die Knie gegangen ist, nicht mehr mit den Nachrichten hinterherkam und wir mehr Nachrichten reingepusht haben, als wir rausgezogen haben. Und das war so der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, das waren irgendwie 10.000, 20.000 Teilnehmer, wir müssen vielleicht mal unsere Architektur anpassen. Das wäre jetzt ein Grund, wo wir sagen, wir haben ein konkretes Problem. Lass uns doch mal bitte unsere komplette Code-Struktur dementsprechend umändern. Was wir stattdessen gemacht haben, oder was generell, wo wir gerade noch dran sitzen, ist, dass wir sogenannte Raumserver erstellen. Anstatt die kompletten States, wie welche Teilnehmer sind in welchem Raum, alles in Redis abzuspeichern, würden wir für jeden Raum, der erzeugt wird, einen einzelnen Server erzeugen und nur dieser Server ist für diesen Raum zuständig. Das sorgt dafür, dass wir generell relativ gut skalieren können. Sprich, wenn wir jetzt, ist egal, ob wir jetzt 1000 Räume haben, dann wird es halt auf 1000 Servern gemacht oder 10.000 Räume. Und wir haben lediglich einen Raumserver, also ein expliziter Server ist genau für diese States von diesem Raum zuständig. Und das sind eigentlich so konkrete Probleme, wo man eigentlich refactoren sollte, wo ich denke, wo es wirklich am sinnvollsten ist. Auch ein wichtiges Thema, KISS, wir alle hören es, wir alle kennen es, gerade die studiert waren, geht es wahrscheinlich aus den Ohren heraus, aber das ist tatsächlich etwas, man kennt es nur zu gut, ne? Die Feature-Liste wird größer, Abgabe, manchmal passiert es, Code wird länger, das, was man hier sieht, ist eine Funktion. Ich musste das Screenshot ein bisschen auf drei Spalten aufteilen, weil es dermaßen viele Lines of Code waren. Da ist es doch hilfreich, manchmal zu sagen, okay, wir müssen uns Zeit nehmen und müssen mal die Codebase ein wenig aufräumen. Ansonsten sieht man so aus. Ja. Auch ein Fall, warum man definitiv refactoren sollte, sind Dependencies. Es kommt recht häufig vor, also gerade in der Rust-Welt habe ich das erlebt, dass Dependencies doch sehr mittel- bis kurzlebig sind, je nachdem, was für ein Projekt es ist, und der Wandel doch relativ groß ist. Also ein bekanntes Beispiel ist beispielsweise TUI. was lediglich durch Ratatouille ersetzt wurde. Meist sind es relativ leicht Drop-in-Replacements. Manchmal kann es aber natürlich auch passieren, dass man seine Codebase ein bisschen anpassen muss. Aber das ist ein klassischer Fall, warum man eigentlich refactort. Weil man eventuell inkompatibel ist oder die Bibliothek nicht mehr maintained wird. Dry, ähnlich zu dem KISS. Also das, was wir eben im KISS gesehen hatten, was man nicht erkennen konnte, weil es so viel Line of Code waren, ist, wir haben einen Matchblock und in dem Matcharm passiert relativ viel oder oft das Gleiche. Also das ist tatsächlich Code, das hatten wir genauso in vor einem halben Jahr bei unserem Recorder, der für so Aufnahmen und sowas zuständig ist. Und das macht den Code natürlich unüberleserlich, weil das, was im Endeffekt hier passiert in dem Matchblock ist, wenn es einen Error-File gibt, dann log bitte diesen Error-File. Wenn es eine Warnung gibt, dann log bitte diese Warnung. Das gleiche passiert mit Info, das gleiche passiert mit Debug und schon hat man 200 Zeilen auf Code. Und das ist etwas, das kann man definitiv vermeiden, indem man sagt, okay, das hat jetzt für den ersten Proof of Concept gut funktioniert, aber man sollte es definitiv nochmal refactoren, damit man eben nicht in die Gefahr läuft, dass man eventuell bestimmte Stränge vergisst zu refactoren. Weil das Hauptproblem bei solchen Dingen ist, das Beispiel ist jetzt relativ trivial. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden, wir würden gerne die in den jeweiligen Fällen ne, irgendeinen Counter hochzählen für Grafana, Metriken, whatever, dann muss man das halt für den Error-File hinzufügen, für den Warnung, für den Info, für den Debug. Und irgendwann kann es natürlich passieren, dass man einen Strang vergisst und dann passieren Bugs. Und das ist so der Grund, warum man die Dinge refactoren sollte, auf Dry ein bisschen achten sollte und das jeweilige anzupassen. Auch ein Thema, warum man gerne radikal refactored, sind Anforderungen. Es kommt ein neues Feature rein, Product Manager freut sich, Technical Debt kommt um die Ecke und sagt, nee, das können wir gar nicht so machen, das schaffen wir gar nicht. Und das ist so auch der Grund, warum man manchmal auch Technical Debt erstmal abbauen muss, bevor man eben neue Features implementieren kann. Weil man merkt, unser Code ist einfach so historisch gewachsen, unsere Anforderungen haben sich geändert. Früher hatten wir ganz andere Anforderungen als jetzt und wir müssen unseren Code nochmal radikal refactoren. Komplexität. Kommen wir wieder ein bisschen in die Code-Welt. Ich habe ein kleines Beispiel mitgebracht aus Arctix. Arctix selbst ist eine Webbibliothek für in Rust. Und das, was ich hier mitgebracht habe, ist ein WebSocket-Beispiel. Und in der unteren Funktion, in der Index-Funktion, das ist im Endeffekt unser Entry-Point, den der Webserver Arctix verwendet, wo bestimmte Routen dementsprechend auf diese Funktion verweisen. Und an diesem Beispiel kann man relativ sehen, dass das komplette WebSocket-Beispiel relativ komplex ist. Und das ist auch so ein bisschen der Nachteil von Arctix, weil in Arctix selbst sind WebSockets relativ komplex. Man muss erst einen Struct definieren, man muss für diesen Struct Traits implementieren, man muss dann entscheiden, was möchte ich machen. Also in diesem konkreten Beispiel ist es so, es kommen WebSocket-Nachrichten rein, unser Signaling, und wir wollen, dass dieses Signaling verarbeitet wird. Und damit wir den aus dem Struct rausbekommen, muss man einen Channel-File verwenden und das macht den Code sehr unübersichtlich. Wenn wir uns jetzt als Alternative Axum anschauen, Axum ist ein Webserver, auch in Rust geschrieben, da ist das WebSocket alles ein bisschen einfacher gehandhabt, weil es gibt eine Händlerfunktion. Unsere Händlerfunktion ist im Endeffekt unser Entry Point und alles, was wir in Axum sagen müssen, ist, hey, wenn es ein WebSocket-Upgrade gibt, dann führt die Funktion aus. Und in der Funktion selbst ist es wirklich nur eine simple Schleife, die abgearbeitet werden kann. Also über diesen Socket kann über Receive, die blockiert so lange, bis eine Signaling-Nachricht reinkommt. Man könnte über den Socket auch Nachrichten senden mit Socket Send. Und da kann man schon, also wenn man diesen Part of Code anschaut und diesen Part of Code, der, wo ich fairerweise sagen muss, das ist nur ein Bruchteil. Also wir haben bei uns über 200 Zeilen of Code für die WebSocket-Implementierung in Arctix. Das ist ein Grund, wo man sagen muss, okay, vielleicht sollten wir da auch nochmal refactoren, damit wir auch Komplexität verringern können. Weil Komplexität ist immer das Problem. Komplexität ist auch von langer Sicht teuer, weil Mitarbeiter gehen, Mitarbeiter kommen, neuer Mitarbeiter kommt, muss sich in die Themen erstmal einarbeiten. Alte Mitarbeiter gehen, Expertise fehlt. Und das ist so das Thema, wo man aufpassen muss, dass man eben versucht, so gut es geht, Komplexität zu verringern. Und das kann ein Grund für Refactoring sein. Ja, das waren grob meiner Meinung nach die Themen, warum man Refactoring sollte. Und kommen wir zu dem Thema, wie hat Rust uns in der Firma bei der Migration eigentlich geholfen, beziehungsweise beim Refactoring selbst. Rust hat uns in erster Linie vor allen Dingen aus Performancegründen geholfen, weil wir konnten bis zu einem Punkt von 20.000 Teilnehmern oder knapp 10.000 Teilnehmern, konnten wir wirklich sagen, die Performance von Rust oder der Server von Rust ist so schnell, wir müssen erstmal nicht refactoren. Wir können lange Zeit sehr viele Features implementieren, ohne dass wir groß Bottlenecks haben. Wir sind irgendwann an den Punkt gekommen, wo wir Netzwerkprobleme haben. Also wir hatten Netzwerkswitches mit irgendwie 100 Gigabit. So, und ab 70, 80 Gigabit fingen die an, ein bisschen abzurauchen, weil das doch ältere waren. Und da muss man echt sagen, also Rust hat uns in erster Linie mit der Performance geholfen, weil wir halt lange Zeit viele Features implementieren konnten. Auch ein wichtiges Key-Feature ist halt eine kompilierte Sprache. Und kompilierte Sprachen helfen einen enorm vor teuren Read-and-Runtime-Fehlern. Es ist gerade beim radikalen Refactoren ist es halt auch so, dass man mal ganz schnell 10.000 Line of Code ändert. Ne, das sollte im besten Fall nicht alles auf einmal passieren, aber es passiert. Und da helfen einem wirklich kompilierte Sprachen sehr. Also das ist natürlich jetzt nicht über Rust so, das ist natürlich auch bei Java und ne, Kotlin, Sprache XY und so. Aber da hat uns definitiv Rust sehr geholfen, weil im Endeffekt ist es, wie man es kennt, es kompiliert nicht, es geht nicht. Und da kann man Stück für Stück beim Refactoring an den so lange anpassen, bis es einem passt. Was auch geholfen hat, ist, dass wir bei OpenTalk, wir haben bei OpenTalk ja einen Controller, der für das Signaling zuständig ist, für diese komplette Handhabung. Das ist im Endeffekt wirklich ein Monolith. Aber der Controller hat viele Unterprojekte. Also was ich in der Rust-Welt definitiv sagen kann, ist, Subcrates helfen. Subcrates helfen, Code zu abstrahieren. Subcrates helfen vor allen Dingen auch, damit der Code schneller kompiliert. Kompilierte Sprachen haben einen enormen Nachteil. Sie sind langsam beim Kompilieren, brauchen Zeit. Also unsere Codebase braucht für einen inkrementalen Build, ich glaube 30 bis 40 Sekunden bei einem guten PC. Und das in Untercrates zu packen, hilft sehr, um das zu kompilieren, weil alle Untercrates können immer parallelisiert kompiliert werden. Das hilft auch enorm auf lange Sicht. Was auch hilfreich sind generell in Rust sind Compile-Errors. Ich habe jetzt mal ein Beispiel genommen für Compile-Errors, und zwar Borrowing. Den Error selbst müssen wir uns eigentlich kaum angucken, der ist relativ uninteressant, aber was man definitiv sagen muss, was interessant ist, ist, dass Rust einem, so gut es geht, versucht zu helfen mit Farben. Ne? Gestern gab es einen schönen Vortrag über Rust-Tools oder Tools, CI-Tools written in Rust, und da wurde sehr viel über die Farben gesprochen, und das ist tatsächlich etwas, was auch im Compiler wieder gespielt wird. Es wird genau markiert im Code, wo ist etwas falsch, wo ist etwas schiefgelaufen, wo kann man etwas ändern. Und das kann einem beim Refactoren, kann das einem wirklich helfen. Weil man manchmal auch, wenn man lange Zeit etwas refactort, dann irgendwie bestimmte Abschnitte vergisst oder dann mal kurz einfach mal kurz durchatmen muss, versucht zu kompilieren, sieht, okay, da muss man es anpassen. Das hilft einem sehr. Falls man mal so einen Fehler hat und man ist total überfragt, weil Rust hat halt ein kompliziertes Borrowing-System, dann gibt es manchmal auch die Möglichkeit, ganz, ganz unten, da gibt es so ein Rust C Explain Error 382. Vorletzte Zeile, ich hoffe, man kann es erkennen. Rust hat die Möglichkeit, dass man auch sich Errorfälle nochmal sehr, sehr viel genauer anzeigen lässt. Und wenn man diesen Rust C Explain eben ausführt, dann bekommt man eine genaue Anleitung, hey, das ist eigentlich so das Hauptproblem und das ist so das und das und das und das ist der Grund. Kann ich sehr empfehlen, also gerade wenn man relativ neu mit der Sprache ist, ist das so für Einsteiger relativ gut. Es gibt natürlich Fälle, die umso stärker das wächst und umso komplizierter das wird, wenn man irgendwie zig Trades hat, dann wird es irgendwann sehr kompliziert und dann hilft einem das leider auch nicht mehr weiter, aber im Großen und Ganzen hat es einem schon sehr geholfen. Kommen wir zu Tipps und Tricks beim Refactoring. Das ist wahrscheinlich interessantere. Code-Changes klein halten. Das ist tatsächlich ein Commit. Ich weiß nicht, wie gut man es erkennt, aber das ist ein Commit, welcher genau so gepickt wurde von uns. Das sind 150 gechangete Dateien mit 13.000 Zeilen hinzugefügt und 4.500 entfernt. Beschreibung Closest Issue 771. Und das ist so der klassische Fall, wie man ihn kennt. Generell möchte ich dazu sagen, große Code Changes können okay sein, müssen sie aber nicht. In den meisten Fällen sind solche großen Code Changes eine absolute Red Flag, dass da viele Dinge passieren, die nie gleichzeitig passieren sollten. Also oft ist es so, dass man anhand von größeren Code-Changes auch die Intention hinter den Entwicklern erkennt, dass man sehen kann, okay, eine Person hat an ein bestimmtes Issue gearbeitet, ein Feature zu implementieren und hat beim Arbeiten gesehen, hey, diese Funktion heißt bla, das ist total redundant und ich will diesen Funktionsnamen ändern. Und dann fängt die Person an, die Funktion umzubenennen, obwohl sie gar nichts in diesem Issue mit dieser Funktion zu tun hat. Und das ist so dieser Punkt, wo sich dann genau solche Merge-Requests aufblähen, wenn man Code-Changes anpasst, die mit dem ursprünglichen Problem nichts zu tun haben. Und das ist etwas, da kann ich definitiv sagen, das ist hilfreich, wenn man sich diese Dinge aufschreibt. Wenn man sieht, während man an einem Code arbeitet, es gibt eine Funktion, die gefällt mir vom Namen her nicht, vom Naming, vom Wording, whatever, das ist misleading und das sollte man ändern. Ist das Beste, was man macht, ist, ein Issue anzulegen. Das muss nicht besonders groß sein. Den Dateipfadnamen, ne, mit Function Name Rename to Issue Title und ein Pfad zu der Datei und dann nicht in diesem Merge Request dran zu arbeiten, weil das Schlimmste an solchen Issues ist halt, und das ist eigentlich genau das, was das Meme aussagen soll, dass die großen Merge Requests werden nicht groß beachtet. Und das ist so die Gefahr dahinter. Das ist so, die Großen werden relativ schnell durchgewunken und haben relativ wenige Testfälle abgedeckt und das führt halt leider zu Fehlern. Dementsprechend, mein Tipp ist definitiv, klein halten. Fällt mir selbst manchmal schwer, man kennt es selbst. Neuen Code outsourcen, modularisieren. Was immer hilfreich ist, ist, versuchen, so gut es geht, weg zu abstrahieren. In Rust haben wir den Vorteil, dass es getrennte Crates gibt, Subcrates. Und wenn man anfängt, Code weg zu abstrahieren und man würde den auch woanders verwenden, dann wäre das alleine auf Compiler-Ebene nicht möglich, weil der Compiler sagen würde, solange du mir diesen Crate nicht irgendwie benutzt, dann ne, habe ich eine Referenz, die jetzt nicht unbedingt möglich ist. Und dementsprechend ist mein Tipp halt immer, wenn man versucht, oder bevor man groß refactoren sollte, sollte man anfangen, im besten Fall die Dinge zu modularisieren. Weil einzelne Module zu refactoren ist immer einfacher als einen großen Monolith, ein großes Projekt, wo alles in einem ist. Compile-Time hatte ich ja schon. Genau. So. Was Rust besonders macht, aber ich glaube, da wiederholen wir uns ein wenig. Das brauche ich nicht nochmal erwähnen. Kommen wir zum Thema Clippy. Rust hat ein Linter-Tool namens Clippy, gleich benannt wie die Büroklammer von Microsoft Word, ich weiß gar nicht, 2003, irgendwas ganz Altes. Ich kenne vielleicht nicht mehr allzu viele, aber das war eine sehr nützliche Büroklammer. Clippy ist ein Tool in Rust, was einem auch helfen kann zu refactoren. Wenn wir jetzt hier nochmal ein bisschen Rust-Code mit einem oberen Beispiel, also ich würde erstmal den oberen Beispiel nehmen, da können wir sehen, dass eine optionale Nummer übergeben wird, irgendeine Option. Das kann None sein, nichts, es kann aber auch Sum sein, eine Zahl. Und das, was wir eigentlich machen wollen, ist in unserem Code, hey, wenn diese Option eine Zahl enthält, dann soll irgendwas passieren in dem Code. Und wenn es keine Zahl enthält, dann ist okay, dann Return halt, geht zurück, ne? Ist okay, muss ich nichts machen. Und Rust hat nützliche Tools, wie genau diesen Code in dem unteren Beispiel einfach ein bisschen schöner gestaltet. Also wir können hier sehen, dass da steht, ein Let-Sum ist gleich und dann eine optionale Number. Wenn diese optionale Number halt kein Sum ist, dann Return halt, else Return. Und diese hilfreichen Tools, die gibt es in Massen in Clippy. Und dementsprechend ist es definitiv hilfreich, wenn man mit dem Tooling, was wir schon haben in Rust, auch arbeitet und sagt, okay, ich lasse Clippy drüber laufen und ich schaue mir die Fehler, die Clippy ausspuckt, genau an. Weil genau diese Warnung, Fehler, je nachdem, das sind ja auch manchmal nur Warnungen, können hilfreich sein, damit man den Code sauber strukturiert. Sauber strukturiert ist immer weniger komplex. Weniger komplex ist gut. Gut, sind alle glücklich. Noch ein kleines anderes Beispiel. Auch wieder mit einer optionalen Nummer. Und anstatt jetzt bei der optionalen Nummer einfach zu sagen, ich breche meinen Codefluss ab, sagen wir in dem Fall, hey, ich möchte diese optionale Nummer, die übergeben wird, ich möchte die Nummer davon haben. Wenn es die Nummer nicht gibt, dann nimm den Default-Wert für den jeweiligen Datentyp. Also New Size wäre in dem Fall 0. Das ist zum Beispiel auch ein bekanntes Beispiel. Das kann jetzt, das gibt Fälle, wo das sinnvoll ist. Und das, was man stattdessen machen kann, ist anstatt unwrap or und dann in Function-Blöcken Defaults verwenden, kann man direkt die Funktion unwrap or default verwenden. Das ist eine Funktion, die es direkt gibt auf alle optionalen Typen, die Default implementiert haben. Und das Schöne an Clippy ist, Clippy kann genau diesen Code für euch fixen. Also Clippy hat bestimmte Linter-Regeln, die heißen Machine Applicable. Und diese Regeln können automatisch von Clippy gefixt werden. Und alles, was man machen muss, ist, wenn man statt Cargo Clippy zu verwenden, um eines anzeigen zu lassen, ist Cargo Clippy dash dash fix und das war's. Clippy macht die komplette Arbeit. Also diese Codeänderung zwischen dem unwrap or default zu dem Function Call zu machen, macht Clippy für einen. Ne, es ist natürlich immer wieder schön, wenn man sich den Diff danach anschaut, weil es doch hilfreich sein kann, auf lange Sicht selbst auf sowas zu kommen. Aber Cargo Clippy kann einem das Zeug definitiv fein fixen und auch die Arbeit auch abnehmen. Generell, Clippy ist so für diese ganzen Linter-Regeln zuständig und da gibt es verschiedene Kategorien. Es gibt manche Kategorien, die standardmäßig halt einfach an sind, die komplett blockieren oder als Warnung ausgegeben werden. Zum Beispiel als Warnung sowas wie, wenn etwas komplex ist. Also komplex kann, erkennt Clippy automatisch. Clippy erkennt Dinge wie, eine Funktion ist mehr als 100 Zeilen lang. Die scheint ganz schön komplex zu sein. Dann gibt es in Clippy eine Warnung, hey, bist du dir sicher, dass die Funktion 100 Zeilen lang sei? Also, das ist in der standardmäßigen Warnung drin. Es gibt ein paar Regeln, die heißen Pedantic. Das ist so die am meisten bekannteste. Die ist standardmäßig in der Lau-Regel. Das heißt, alle Linter-Pedantic-Regeln werden standardmäßig nicht angezeigt. Die Pedantic-Regeln können aber sehr hilfreich sein. Und aufgerufen werden kann es einfach, indem man Cargo Clippy nimmt und dann einfach nur sagt, deny Clippy Pedantic, weil dann erinnert man im Endeffekt, wie wir hier in dieser Tabelle sehen können, von dem Default-Level das Level von allow zu deny. Das heißt, es wird ein Error returned, minus 1, glaube ich, oder so in die Richtung. Also nicht 0. Es wird ein Error returned, wenn sobald Clippy mit diesem Parameter aufgerufen wird. Und ein Error kann zum Beispiel sein, wenn man öffentlichen Code oder öffentliche Bibliotheken schreibt und man mit Fehlerfällen arbeitet. Eine Pedantic-Regel, die nicht in der Standardregel drin ist, ist öffentliche Public Functions, die einen Recycle-Time-Return zurückgeben und nicht dokumentiert sind eine pedantische, ist ein pedantischer Fehler. Das betrifft nur Public-Funktionen. Grund dahinter ist bei dem Pedantic, dass man, wenn etwa eine Bibliothek öffentlich zugänglich ist, dass man immer die jeweiligen Dokumentationen dazu hat. Warum kann diese Funktion failen? Warum, was ist der Fehlerfall? Unter welchen Bedingungen kann diese Funktion failen? Ne, wenn wir jetzt zum Beispiel in dem Fall, wenn wir beispielsweise einen Integer als Parameter mit reingeben und da die Funktion failt bei jeder Zahl größer 100, dann ist das der Fall, wo man das in der Dokumentation schreiben kann, hey, jede Zahl größer 100 ist invalide, das ist ein Fehlerfall. Und genau dafür ist eigentlich diese Pedantic-Regel da. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Ja, was ich aber definitiv sagen muss, ist, nicht alles ist Gold, was glänzt bei Clippy. Nicht jede Pedantic-Regel macht Sinn. Man darf nicht alles so ernst nehmen. Ein typisches Fall von einer Pedantic-Regel ist, wenn wir eine Datei haben, also einen Source-File wie error.rs und wir haben da drin einen Enum-Typen, den nennen wir App-Error oder API-Error, dann wird Clippy Pedantic meckern. Clippy Pedantic wird sagen, ja, Module Name Repetition, weil das Modul heißt ja Error und der Enum heißt App Error. Also Error, Error, das ist irgendwie repetitiv und das mag ich nicht. Das finde ich persönlich ist so eine Geschmackssache von Entwicklern. Ich habe viel Code gesehen, wo eine Error.rs verwendet wird, wo jeweilige eigene Error-Enums nur in dieser RS drin sind. Und da kann das ein bisschen nervig sein, dass Clippy einen das ankreidet. Jetzt gibt es zwei Arten, wie man das lösen kann. Man kann einmal global am Anfang der Datei mit genau der oberen Zeile, also Hashtag, Ausrufezeichen allow, sagen, hey, jegliche Module-Name-Repetition-Regel in diesem File soll einfach allowed werden. Das ist okay. In dieser Datei möchte ich das so haben. Man kann aber auch, anstatt es global zu erlauben, kann man das in den jeweiligen Sonderfall kennzeichnen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel nur einen Enum haben mit dem App-Error und wir haben genau da den Fehler, dann können wir einfach nur sagen Hashtag allow und dann die jeweilige Clippy-Regel. Das kann einem hilfreich sein. Und ich kann definitiv sagen, also die Pedantic-Regel ist doch definitiv hilfreich. Lohnt sich. Kommen wir zu den Fallstricken beim Refactoring. Pre-Major Optimization. So, ich trinke mal Kleinigkeit. Ein typischer Fall, den ich in Rust-Welt ganz gerne sehe, ist, dass sich an Kleinigkeit aufgehangen wird. Mit Optimierung, mit, hey, wir können den Code optimieren, wir müssen nur diese 3 Zeilen durch 5 Zeilen, whatever, ersetzen mit, lass uns doch einen RC Arc Mutex Refcell nehmen, weil ist ja schneller. Im Endeffekt ist es in den meisten Fällen in Rust komplett egal. Also wenn man jetzt nicht gerade eine Bibliothek schreibt, die von vielen Tausend oder Millionen Nutzern genutzt werden soll, die hoch optimiert ist, ist es wirklich egal. Also Rust ist wirklich schnell genug, dass man all diese Optimierungen lieber ignorieren sollte und dafür einen sauberen Code nehmen sollte, der gut wegabstrahiert ist. Optimieren kann man immer noch, aber optimieren sollte man nicht tun, weil man denkt, an der Stelle ist ein Bottleneck und es sehe besser aus, wenn wir da einen Arc Mutex, Refcell, whatever nehmen, sondern optimieren sollte man nur dann, wenn man wirklich Probleme hat. Versucht, den Code clean sauber zu halten und wenn ihr merkt, es gibt Probleme, versucht, das Problem runterzubrechen und zu schauen, wo ist unser Bottleneck. Wir hatten das Beispiel bei OpenTalk mit Redis. Bei uns war nämlich wirklich nicht der Rust-Code das Problem, sondern Redis. Das Problem mit der TCP-Verbindung aufbauen zu Redis, Daten abfragen, TCP wieder abbauen, das war unser Bottleneck und nicht der Rust-Code selbst. Und das ist etwas, dementsprechend Pre-Major Optimization passiert leider oft, kann man vermeiden. Ja. Und zu starke Optimierungen können Code verschlimmbessern. Definitiv. Ich spreche da von mir aus Erfahrung. Also generell, das sind alles Erfahrungen, die ich persönlich gemacht hatte. Und das ist immer subjektiv, aber das waren doch definitiv meine Erfahrungen der letzten Jahre. Ein Punkt, der auch ein bisschen persönlich ist, Microservices. Viele versuchen sehr früh sehr oft Microservices einzusetzen und Microservices haben halt auch den Nachteil, sie fügen sehr schnell Komplexität hinzu. Ne, wenn neue Personen eingelernt werden müssen, der Person erstmal zu erklären, hey, wir haben 10 Services und so funktionieren die miteinander, macht alles nicht nur für den Entwickler kompliziert, sondern auch für den Kunden, der das jeweilige aufsetzen muss. Ich persönlich empfehle lieber, arbeitet am Anfang erstmal mit Monolithen und versucht, Code wegzuabstrahieren, indem man einfach die Subcrates verwendet. Es ist vollkommen okay, einen Monolithen zu haben und 50 Subcrates zu haben und lieber jeden einzigen Untermodul, also jeden Subcrate, einzeln wegzuabstrahieren. Das ist sehr, sehr viel mehr wert, als eine ganze Microservice-Architektur zu verwalten. Auch eines Problem von Microservice ist Logging. Sobald man anfängt, Microservices umzusetzen, wird das Logging schwieriger. Weil wir haben nicht einfach mal irgendwie einen Container, wo wir reingucken können, wo wir gucken können, hey, was sagen denn die Logfiles, was ist denn unser Problem, sondern wir haben halt immer eine ganze Struktur an Microservices, die miteinander kommunizieren und man muss versuchen, Logs sich überall herzubeschaffen durch ne, Grafana, whatever, Loki und Zusammenschlüsse zu finden, warum etwas schiefgelaufen ist. Dementsprechend Monolithen reichen in den meisten Fällen aus, kann ich sehr empfehlen, gerade beim Thema Rust. Das hilft einem wirklich sehr. Planung und Zeitaufwand. Generell, Refactoring braucht Zeit und Refactoring ist auch wichtig. Wir hatten das Thema Technical Debt, dass zu viele Features reingekommen sind, Technical Debt zu groß wird. Und da ist halt der Punkt, wo man einfach auch Zeit einplanen sollte. Also wenn wir merken, eine Funktion ist irgendwie ganz beschissen bezeichnet und wir wollen die umbenennen, erstellt ein Issue und zieht jederzeit in den Sprint mit rein. Wenn man merkt, wir müssen größere Code-Strukturen aufzubauen, holt die Teams ab, redet mit denen drüber, versucht zu sagen, hey, wir haben auf lange Sicht das Problem, dass wir nicht genug skalieren können, wir müssen die und die Ecken anpassen, lass uns dafür bitte Zeit einplanen. Und egal wie klein das Issue ist, selbst wenn es nur eine Überschrift ist, hilft es, um das zu tracken. Das hilft dem Management, um das zu verstehen, woran man gerade arbeitet, weil das Management möchte von ihrer Seite aus immer Features rein, immer Features, Features, sieht aber nicht, wenn wir im Hintergrund Technical Debt haben oder Bedenken. Und es hilft vor allen Dingen auch den Entwicklern selbst, irgendwie untereinander Awareness zu haben und aufzupassen, dass sich Tech Debt nicht zu sehr aufbaut. Und auch ein Thema, was ich vielleicht mitgeben möchte, ist, ich denke mal, die meisten Unternehmen oder die meisten, die jetzt hier sitzen und arbeiten, werden wahrscheinlich im Unternehmen Scrum arbeiten. Es ist auch vollkommen okay, wenn man mal einen Sprint hat, der nur Bugs ist. Es ist auch okay, wenn man nur einen Sprint hat, der nur Refactoring ist und Tech Debt abbauen. Es muss lediglich klar kommuniziert sein, keine Frage, aber sowas kann passieren und das kann ich definitiv widerspiegeln. Testen. Auch ein großes Problem beim radikalen Refactoren. Nicht genug Tests. Tests können sein durch automatisierte Tests, die nicht genug fehlen. Und auch eines der Probleme beim Refactoring ist, oft fliegen Tests auch raus. Also gerade Unit-Tests sind etwas, was beim radikalen Refactoren meistens komplett neu geschrieben werden muss oder danach nicht vorhanden sind. Dementsprechend ist es so, dass generell Integration-Tests sehr, sehr viel hilfreicher sind beim radikalen Refactoren, weil wir haben, wenn wir zum Beispiel eine Web-Applikation nehmen und wir haben zum Beispiel API-Endpunkte, die wir testen können, dann ist es komplett egal, wie stark wir unseren Code refactoren. Es ist egal, ob wir in einem Merge-Request 10.000 Zeilen ändern. Solange unsere REST-API danach immer noch das gleiche JSON zurückgibt, was wir erwarten, können wir sicher sein oder relativ sicher sein, dass danach noch alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Rust hat auch ein cooles Tool, was ich noch erwähnen möchte, und zwar Doc-Tests. Man kann Dokumentation schreiben, in der Code ist, und dieser Code wird auch von Rust überprüft. Wenn wir eine Funktion haben, wo wir beispielsweise so einen Kommentar drüber schreiben würden, dann würde die Fehler auswerfen. Grund dafür ist, wir versuchen eine Variable anzupassen, die immutable ist, nicht schreibbar. Und das ist tatsächlich eines der Vorteile von Rust, wo ich sagen muss, bei so einem radikalen Refactoring kann einem das auch helfen, weil die Dokumentation in Rust selbst geht niemals out of sync zu unserem aktuellen Code. Das wird immer einen Fehler werfen. Und das ist wirklich, wirklich viel wert, weil wenn wir das mit Sprachen, anderen Sprachen vergleichen, wo eben nicht Doc-Tests sind, dann kann man relativ häufig sehen, dass die Dokumentation nicht mit dem übereinstimmt, was unser aktueller Code ist. Und das führt zu Verwirrung beim Entwickler und Komplexität. Hier, Teamwork. Teamwork ist wichtig. Beim radikalen Refactoren kann es manchmal sein, dass man in Rabbit Hole reinrennt, sich verharrt und denkt, ah shit, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und manchmal, oder ich habe es zum Beispiel auch mal erlebt gehabt, dass Personen sich nicht getraut hatten, etwas zu sagen, 2 Wochen in versucht haben, in diese Rabbit Hole zu rennen, zu refactoren und dann bei einem 15-minütigen Kaffeegespräch sich herausgestellt hat, das hätte ich ja ganz anders machen können. Und diese 15 Minuten Teamwork sind weitaus günstiger, als 2 Wochen einen einzelnen Mitarbeiter zu beschäftigen. Und deswegen kann ich halt auch, gerade wenn man große, große Code-Änderungen macht, definitiv mitgeben, so versucht das ganze Team irgendwie mit einzubeziehen. Natürlich ist das Arbeitszeit auch von anderen Personen, aber es ist definitiv, die Gefahr ist definitiv geringer, dass man Dinge übersieht oder andere Personen danach sehr verwirrt sind, was in der Codebase wo abgeht. Dementsprechend Teamwork. Mut zur Lücke. Gerne dumme Fragen. Ich mache das gern. Auch ein Thema bei Scrum ist es, normalerweise hat man Issues, die man refined. Und in diesen Refinements ist es halt so, dass man schätzt, wie komplex man dieses Issue einschätzt. Und das Einschätzen ist nicht dafür da, damit Management weiß, wie lange man für welche Issues braucht. Das Einschätzen ist in erster Linie für das Team da. Es ist dafür da, um zu verstehen, ob alle ein gleiches Verständnis von dem Problem haben. Es gibt manchmal Fälle, wo man ein Problem hat, es wird ein Issue erstellt, man redet drüber, man sagt, ah ja, komm, wir schätzen jetzt, wie komplex dieses Problem ist. Und dann gibt es Personen, die sagen 3, ganz trivial. Dann gibt es eine andere Person, die sagt, ja, das Thema 20 ist so komplex, wir müssen Unterissues erstellen. Das ist so der Punkt, was definitiv echt gut ist, weil das hilft, dass man genau darüber redet. Meist ist das ein reines kommunikatives Problem. Und das ist eben genau der Punkt, wo es einem hilft, zu sagen, okay, wir haben das irgendwie falsch eingeschätzt oder ich habe das Problem unterschätzt, habe Fehler gar nicht gesehen, die vielleicht eventuell passieren können. Ja. Auch ein Punkt, was ich auch definitiv mitgeben möchte, ist, so ein bisschen Recherche mit einzuplanen. Recherche ist wichtig. Das Thema Arctics versus Axum beispielsweise ist ja auch nur möglich, wenn man im Voraus recherchiert, hey, wie funktionieren Websockets in Axum und würde das uns helfen, beispielsweise. Und deswegen sollte man definitiv mit Zeit mit einplanen. Es gibt noch ein paar andere Rust-Tools, die einem helfen können, radikal zu refactoren, die hilfreich sind. Ja, das sind eigentlich so die größten, bekanntesten, die gerne von uns verwendet werden, die ich so ein bisschen mitgeben kann. Würde ich jetzt aber aus Zeitgründen, damit wir ein bisschen Fragen machen können, nicht mehr so drauf eingehen. Ich würde aber so oder so die Folien zur Verfügung stellen auf der OpenTalk-Seite. Ich muss nur noch schauen, wie. Ansonsten könnt ihr sehr, sehr gerne mich auch persönlich anhauen, wenn ihr Fragen habt oder sowas. Oder wenn ihr sagen könnt, wenn ihr sagt, ihr würdet die Folien gerne haben oder welche Tools waren es genau. Ansonsten vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, das war ein bisschen spannend für euch und ich konnte euch ein bisschen mitnehmen. Und ansonsten, wenn ihr Fragen habt, fragt gerne. Ich bin da. Habt ihr Fragen? Erzählt ruhig. Keine Bescheidenheit, gerne. Also die Hauptfrage war erstmal, wenn man jetzt bei einem Test-Driven Development die Tests zuerst anpasst und danach den Hauptcode ändert, oder ob wir erst den Hauptcode ändern und dann die Tests, ne? Im Endeffekt war das die, genau. Genau, ob wir Erfahrung mit Test-Driven Development haben. Also ich persönlich habe keine große Erfahrung mit Test-Driven Development, weil die meisten Tests, die ich wirklich geschrieben habe, sind Integration-Tests. Integration-Tests sind, es gibt so eine Testpyramide mit, wie teuer sind Tests und, ne? Und Integration-Tests sind so in dieser Testpyramide relativ in der Mitte vom teuren Grad her, als auch von dem Vorteil, den man davon hat. Dementsprechend bin ich ein großer Fan davon, Integration-Tests zu schreiben, weil bei einem radikalen Refactoren muss eben dieser Integration-Test nicht angepasst werden. Also wenn man radikal refactort, sollte nach einem Integration-Test nichts anders sein. Also gerade wenn man sagt, man möchte große Code-Changes ändern, nicht weil man ein Feature implementiert, nicht weil man einen Bug implementiert, dann möchte man, dass das Verhalten nachträglich das gleiche ist wie das vorherige. Und das ist so ein bisschen der Grund, warum ich zum Beispiel auch dann die Tests nicht im Voraus anpasse. Sonst würde man sich ja ein bisschen selbst beschummeln, im Endeffekt beim Refactoren. Unit-Test ist natürlich schwieriger. Ne? Wenn man jetzt sagen würde, man hat einen Unit-Test und man macht Test-Driven Development, dann muss man natürlich erst den Test anpassen. Aber da habe ich relativ wenig Erfahrung mit, weil ich meistens wirklich die nicht Test-Driven Development arbeite, sondern wirklich erst den Code refactore und danach entscheide, hey, sind die aktuellen Unit-Tests hilfreich oder soll ich die rauswerfen? Weil viele Unit-Tests machen halt auch nur diesen Good Case. So, ne, ich gebe einen guten Input rein, kriege ich einen guten Output raus. Das sind generell Unit-Tests, die ich persönlich denke, die kann man auch löschen. Die sind es nicht wert. Die werden auch von den Integration-Tests abgedeckt. Gute Unit-Tests sind eigentlich daran zu erkennen, dass sie versuchen, mit einem schlechten Input einen fehlerhaften Fall zu erzeugen. Ne, also wenn man jetzt irgendwie, wir hatten ja irgendwann das Beispiel mit der Funktion, die maximal eine Zahl 100 entgegennehmen darf, dann würde mein Unit-Test halt generell so aussehen, ich gebe da eine echt hohe Zahl raus, Max, Min und Max. Aber das ist was, wo ich das nicht test-driven Development arbeite, dementsprechend habe ich da leider wenig Erfahrung. Ja. Ich hoffe, das hat trotzdem die Frage ein bisschen beantwortet. Gerne, Fragen. Oder, ja. Ja, gerne. Ja, also generell, also wegen der Frage war jetzt wegen Clippy Pedantic. Bei großen Refactoring, wie wir uns rauspicken, was wir daraus beachten wollen. Ich versuche eigentlich immer, dass der, wenn ich Clippy Pedantic durchlaufen lasse, dass ich gar keine Fehler mehr bekomme. Wenn es Fehler gibt bei Clippy Pedantic, die jetzt geworfen werden, wo ich der Meinung bin, die sind nicht zielführend oder die sind jetzt an der Stelle unangebracht, dann sage ich im Code explizit, ich erlaube diese Regel an dieser Stelle. Weil ich persönlich möchte bei einem Clippy Pedantic den Clippy Pedantic Befehl ausführen und am Ende steht, null Errors gefunden, ich bin glücklich. Und da ist halt auch das Ding, ich kann da definitiv, weil dann hat man nämlich den Vorteil, dass man nicht versuchen muss, in einem Dschungel von Fehlern den richtigen Fall abzubilden. Ja. Aber das ist etwas, das Clippy Pedantic war, also bei OpenTalk beispielsweise im Team war das relativ wenig bekannt. Und es hat dafür gesorgt, wo ich damals das erste Mal im Controller Clippy Pedantic ausgeführt habe, sind irgendwie 3000 Fehler oder sowas gekommen. Das kann sehr erschlagend sein. Deswegen kann ich sehr, sehr sagen, es ist hilfreich, sowas von Anfang an mitzuplanen, mit in die Pipeline reinzugeben als hartes Kriterium in einem CI-Test und dann wirklich die Regeln auflockern, wenn es sinnvoll ist. Jo. Gerne. Die Frage. Ja, also die Frage ist, Rust ist ja speziell für das Borrowing und Ownership bekannt und die Frage war, inwieweit kann es das Borrowing und Ownership-System beim Refactoring helfen und inwieweit blockiert es ein? Also helfen kann es einem, das Borrowing sind ja im Endeffekt in Rust Regeln, die entscheiden, ob Speicher freigegeben wird, unter anderem. Und das Borrowing ist auch in Rust selbst bei parallelisierten Anwendungen definitiv noch gegeben. Also Rust überprüft, egal ob das Ding parallelisiert mit N-Threads ist, whatever, überprüft es wirklich, dass eben diese Regel nicht verletzt wird auf Compiler-Ebene. Dementsprechend ist meine Erfahrung, dass das Refactoring eigentlich oft keine Probleme macht, weil es eher einem hilft, gegen Schatteneffekte vorzugehen. Also Schatteneffekte, die man halt bei einem Nicht-Borrowing-System hat, ist eventuell, wie man es von C++ kennt, dass Speicher doppelt freigegeben wird, ne, dass es dann einen Segmentation Fault, whatever gibt. Und das ist etwas, da hilft einem Rust definitiv sehr, auch bei starkem Refactoring, auch bei Code, der hochparallelisiert ist. Es kann aber manchmal kann genau dieses Borrowing dazu führen, dass am Anfang diese Lifetimes einen sehr überfordern können. Ich glaube, in diesen Error-Logs sind gut, in diesem Fall extra auch eine Borrowing-Regel genommen, wo Speicher reingemoved wird. Und wenn man noch relativ jung und recht wenig Erfahrung mit Rust hat, dann kann so etwas schon sehr verwirrend sein beim Refactoring. Das muss ich schon definitiv sagen. Aber wenn man gerade dieses Borrowing-System von Rust gut verinnerlicht hat und versteht, warum man diese Regeln überhaupt hat, dann hat es eigentlich meiner Meinung nach mehr geholfen als geschadet. Ja. Okay. Konnte ich die Frage beantworten damit? Sehr gut. Gibt es noch weitere Fragen? Wir haben noch 5 Minuten knapp. Also gerne, wenn jemand Fragen hat, egal welche. Ja. Ich würde erstmal noch mal ganz kurz wiederholen. Und zwar, das, was gesagt wurde, ist, dass aus der persönlichen Erfahrung jetzt hier aus dem Publikum, die im Webserver-Bereich das Borrowing relativ trivial oder relativ simpel ist im Vergleich zu Embedded-Systemen. Das kann ich persönlich auch genauso bestätigen. Also ich habe Embedded-Systeme nur minimal gearbeitet und es war nichts für mich. Das ist definitiv, das im Webbereich, das ist schon echt ziemlich gut, auch von den Bibliotheken. Und die Frage war, wenn man jetzt so etwas hat wie Lifetime-Probleme, sollte man Lifetimes introducen oder sollte man lieber eher einen ARC verwenden, also so ein Atomic Reference Counted? Und meine Meinung ist, das ist wieder genau dieses Pre-Match Optimization. Wenn ich den Datentypen in einen ARC wrappe und es damit funktioniert, und dann ist das in den meisten Fällen weitaus einfacher als Lifetime hinzuzufügen mit den, man hat bei einer Funktion einen generischen Parameter mit einem Tick A und das, was zurückgegeben wird, ist ein Tick B und das macht den Code sehr, sehr viel komplizierter, während man hat einen Datentypen wie irgendeinen Struct und dann hat man halt einen Arc von dem Struct. Das macht es gerade beim Parallelisieren mit einem Arc doch in den meisten Fällen weitaus einfacher und das ist wieder genau der Punkt, Pre-Major Optimization. Ich persönlich würde da lieber einen Arc empfehlen, weil Rust ist schnell. Das ist genau diese Optimierung mit, hey, aber ne, wenn ich Lifetimes introduce, dann ne, ist das so und so viel schneller. Das ist in den meisten Fällen gar nicht nötig. Weil gerade so ein Webserver beispielsweise ist einfach nur so, der kriegt eine Anfrage, verarbeitet etwas in der Datenbank und gibt es wieder zurück. Das ist das, was die meisten Webserver machen. Und den meisten Bottleneck, den man hat, ist der Nutzer. Das sind die 20 Millisekunden Ping, die da vorne sind. Oder die Datenbank. Das ist eigentlich so meistens der größte Bottleneck. So die Rust-Anwendung selbst, ultraschnell. Die Datenbank dahinter, da kriegt man meistens da Probleme. Ja, dementsprechend bin ich eher dann für solche ARC-Lösungen. Oder ARC-Mutex. Mutex auch, keine Angst vor Mutex zu haben. Ne? Ja, Mutex, ne? Müssen gelockt werden, sind teuer und wir haben an der Uni gelernt. Ne? Doof, aber ein Rust kann auch eine Mutex irgendwie in einer Sekunde 1 Million Mal gelockt werden. Das ist halt einfach. Ja. Jo. Habt ihr noch Fragen? Eine wird, glaube ich, noch gehen, aber ansonsten. Okay. Dann, ja. Genau, das ist halt das Problem. Wir hatten halt angefangen, Snafu, anstatt zu evaluieren, haben wir halt einfach Issues erstellt, gesagt, hey, wir haben irgendwie 40 Crates, lass mal überall Snafu machen. Dann wurden überall Snafu eingesetzt mit jeweils Merge-Requests von irgendwie 1000 Zeilen, ne, die überschaubar waren, weil es halt wirklich nur Drop-in-Replacement war, so nach dem Motto. Aber wir haben halt ja nicht mehr Kontext gehabt. So, wir hatten dann Merge-Request, 40 Stück, haben halt Snafu eingesetzt, haben aber nicht mehr Kontext gehabt. Und Zeitaufwand her würde ich sagen, das war irgendwie in einem Sprint, wurde es halt immer nebenbei gemacht. Also das ist jetzt nichts, wo eine Person von irgendwie Montag bis Freitag am Stück dran gearbeitet hat, sondern es war ein, hey, ich habe gerade nichts zu tun, ich nehme das. Und genauso, finde ich, ist es halt auch mit diesem With-Context, wie man das betrachten sollte. Ne? Manchmal ist es ja auch so, man irgendwie, Rechner ist abgeraucht, man richtet seine Entwicklungsumgebung neu ein. Und dann startet man die Applikation und kriegt so einen Datenbank-Error. Und sobald man dann in diesem Datenbank-Error ist, hat man als Developer die Gefahr, dass man anfängt, einen Printline reinzusetzen, um zu gucken, was das Problem ist. Dann sieht man, was das Problem ist, weil man hat irgendwie Postgres nicht hochgefahren. Dann fährt man es hoch und danach geht's. Und das ist so der Punkt, wo man aufpassen muss, dass man vielleicht versucht, das in den Issue reinzupacken. Wo man anstatt dieses kurzzeitige Printline dann wieder zu löschen, dass man sagt, okay, ich mache ein Issue, hey, lass uns da mal, oder direkt einen Merge-Request meinetwegen, lass uns da mal einen Kontext hinzufügen, was war denn das Problem mit der Datenbankverbindung? Und dann sind solche Dinge eigentlich auch etwas, was so ein bisschen beiläufig immer nebenbei mitgenommen wird. Das ist so, das läuft nebenbei zu den täglichen Features, die man so implementiert, wenn man mal Code sieht, der komisch aussieht oder der ganz komplex ist, wo man lange gebraucht hat, dass man sich reinarbeitet, so. Und deswegen meine ich halt aufschreiben, das hilft. Ja, alles klar. Dann vielen, vielen lieben Dank. Hat mich gefreut, dass ihr alle da wart und für die tollen Fragen. Und ja, viel Spaß.